So. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, aber ich glaube, das funktioniert. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich, euch alle zu sehen. Ich sage noch kurz ein, zwei Worte zu mir, für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin Vinzenz, bin 23 Jahre alt und komme eigentlich aus dem Süden von Deutschland und irgendwas hat mich jetzt hier in den Norden verschlagen. Ist in der Zeit eineinhalb Jahren, glaube ich, hier. Genau. Und ich bin mit Kezia verheiratet und das seit einem halben Jahr. Ich möchte, bevor wir mit der Predigt starten, noch kurz beten. Danke, Jesus, dass du der bist, der ja, uns neu gemacht hat. Danke, dass du der bist, ja, der auf diese Welt gekommen ist, um uns Rettung zu bringen. Und dass wir das erkennen durften. Und dass wir ja nicht nur irgendwie davon gehört haben, sondern dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben, der wir davon lesen. Segne du doch jetzt auch die Predigt. Ja, dass wir, wenn wir auf dein Wort hören, wirklich davon verändert werden. Amen. Wie ihr wisst, befinden wir uns gerade in der Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Und Markus lässt sich, wie Alex das schon mal vor ein, zwei Predigten oder so gesagt hat, ganz gut eingliedern in die ersten acht Kapitel, die ja davon schreiben, wie Jesu Wirken aussah und seine Macht beschreiben. Das Ganze gipfelt dann in dem Bekenntnis von Petrus: Du bist der Christus. Und ab dann sehen wir eigentlich, was für ein Christus das ist und was es heißt, ihm nachzufolgen. Und außerdem kündigt ab da Jesus auch immer wieder an, dass er selbst leiden und auch sterben wird. In der letzten Predigt von Alex ging es darum, dass ein Pharisäer oder mehrere Pharisäer zu Jesus kamen und ihn auf die Probe stellen wollten und ihn gefragt haben, wann und in welchem Umstand ist es denn für einen Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden. Eigentlich wird jetzt der Text über die Kindersegnung kommen, aber weil Alex den das letzte Mal bei der letzten Kindersegnung schon gepredigt hat, überspringen wir den jetzt. Aber weil er im direkten Kontext steht, möchte ich trotzdem noch ganz kurz darauf eingehen, um was es da geht. Und zwar ist es ja so, dass da Jesus am Predigen ist, am Reden ist mit den Leuten, mit seinen Jüngern. Und dann kommen Eltern mit ihren Kindern zu Jesus und wollen, dass Jesus die Kinder segnet. Und die Jünger waren davon nicht begeistert und haben dann versucht, die Kinder wieder wegzuschicken. Aber Jesus hat das mitbekommen und hat aufgefordert, dass die Kinder doch zu ihm kommen dürfen. Und hat dann in Vers 15 noch gesagt: Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Und dann kommt unser Predigttext, der Text von heute, der in Markus 10, 17 bis 31 steht. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt das gerne auf oder ansonsten die Hefte, die hier rumliegen. Den Text findet ihr auf Seite 31. Ab Vers 17. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen und niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwidert der Mann, das habe ich alles von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagte er. Geh und verkauf alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt, Aber Jesus wiederholte: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich versichere euch, erwidert Jesus, jeder, der wegen mir oder der Heilsbotschaft Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein, und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Amen. In den Abschnitt macht Jesus den Jüngern, aber auch uns deutlich, wie Nachfolge aussieht. Und ich habe den Text in drei Abschnitte gegliedert, dass wir uns da ein bisschen dran langhangeln können und dass man so ein bisschen eine bessere Orientierung hat. Und falls ihr mitschreiben wollt. Der erste Punkt ist radikale Nachfolge. Der zweite Punkt unmögliche Nachfolge. Und der dritte Punkt lohnenswerte Nachfolge. Zum ersten Punkt radikale Nachfolge. Wir sehen, dass hier ein junger Mann zu Jesus angelaufen kam und eine Frage hatte, die ihm scheinbar sehr wichtig war. Er warf sich auf die Knie und fragt: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Er wollte Jesus nicht auf die Probe stellen, wie es die Pharisäer häufig getan haben, sondern er hat ein echtes Anliegen. Und das sehen wir allein daran, dass er vor Jesus auf die Knie ging, was für eine reiche Person und eine angesehene Person äußerst unüblich war zu dieser Zeit. Er wollte sicher gehen, dass er das ewige Leben bekommt. Und das ist eine wichtige Frage. Jesus muss sich doch riesig gefreut haben. Hier kommt ein junger Mann, der viel Geld hat und will wissen, wie er ins Reich Gottes kommt. Er hat diese Frage von sich aus, er hat dieses Anliegen, das ewige Leben zu haben. Aber Jesus antwortet erstmal, wie häufig, nicht direkt auf seine Frage. Jesus fragt ihn: Was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott, sonst niemand. Kann man sich jetzt die Frage stellen, okay, sagt Jesus hier, dass er doch nicht Gottes Sohn ist? Dass er doch nicht gut ist? Dass er doch Sünde hat? Aber das ist auf jeden Fall nicht das, was Jesus aussagen will. Ich meine, allein in Hebräer 4 lesen wir: Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der im Himmel bis zum Thron des Höchsten durchgestritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester hat Mitgefühl mit unseren Schwachheit, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Er aber blieb ohne Sünde. Und das ist nur eine Bibelstelle von ganz vielen, und das zeigt uns die Bibel immer wieder. Jesus war völlig ohne Sünde. Er war völlig Mensch, aber auch völlig Gott. Warum sagt Jesus dann das also zu diesem Mann? Warum sagt Jesus, nur Gott ist gut? Wichtig dabei ist zu verstehen, dass im jüdischen Denken eigentlich diese Eigenschaft gut auch wirklich nur Gott zugeschrieben ist. Also nur Gott allein ist gut. Und somit ist das, wie dieser junge Mann Jesus anspricht, zwar richtig, weil Jesus Gott ist, aber er ist sich dessen gar nicht bewusst, weil er spricht ihn nicht als Gott an, er spricht ihn nicht als Christus an, so wie Petrus das getan hat, sondern er schreibt ihm die Eigenschaft als Lehrer zu. Er nennt ihn Rabbi und schreibt diesem menschlichen Rabbi in der Form, wie er ihn versteht, diese Eigenschaft Gottes zu, dass er gut sei. Und er hat scheinbar einen falschen Maßstab für das, was gut ist. Er hatte die Mitmenschen als Maßstab, so wie wir das auch häufig haben. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen, meistens die, die in unseren Augen schlechter sind als wir, damit wir doch irgendwie noch besser dastehen und sagen: Ja, okay, im Vergleich zu denen bin ich doch noch ganz gut. Im Vergleich zu dem, was der getan hat, da stehe ich doch ganz gut da. Oder auch auf Beerdigungen hören wir das immer wieder, dass ein guter Mensch von uns gegangen ist. Und wir vergleichen uns und auch andere immer wieder anhand von anderen Menschen, die wir kennen, von denen wir gehört haben. Aber der Maßstab für das, was gut ist, ist nicht unser Mitmensch. Ist nicht ja, die Personen, die wir um uns herum haben, die wir kennen, von denen wir irgendwie was mitbekommen haben, sondern der Maßstab für das, was gut ist, ist Gott selbst. Und diesen Maßstab können wir alle nicht erreichen. Paulus schreibt an die Römer, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Und weil wir alle darin versagt haben, sagt Jesus, dass nur Gott allein gut ist. Nur Gott ist gut. Und nachdem Jesus hier diese Anrede von diesem Mann korrigiert hat, kommt er dann doch noch auf die Frage des Mannes zurück. In Vers 19. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen und niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Jesus zitiert hier den zweiten Teil der 10 Gebote. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber die 10 Gebote kann man so in 2 Teile einteilen. So der erste Teil, der so das Leben und die Beziehung hin zu Gott regelt, wie du sollst keinen anderen Gott neben mir haben oder du sollst den Namen des Gottes nicht missbrauchen. Oder dann den zweiten Teil, wo es mehr um den moralischen Umgang und das Zwischenmenschliche geht, wie du sollst nicht morden, du sollst die Ehe nicht brechen. Und Jesus trifft hier mit dem, dass er die Gebote aufgreift, auch direkt in das Verständnis des Mannes. Weil dieser Mann hat das Erhalten des ewigen Lebens mit dem Einhalten von Gesetzen, mit dem Tun verbunden. Das zeigt sich allein schon darin, dass der Mann auf Jesus zukommt und fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und genau da sehen wir diese Spannung zwischen dem, wie dieser Mann das versteht, und zu dem, was Jesus zu den Kindern gesagt hat, dass es eine freie Gabe ist und als Geschenk anzunehmen ist. Und was wird jetzt dieser Mann darauf antworten? Ach Jesus, das mit den Geboten, das ist doch gar nicht möglich. Oder ich habe doch mein Bestes gegeben und es gab halt ein paar kleine Ausrutscher, aber sonst habe ich doch immer versucht, alle Gebote einzuhalten. Nein, der Mann sagt, Rabbi, das alles habe ich von meiner Jugend an befolgt. Er sagt von sich, dass er alle diese Gebote seit seiner Jugend eingehalten hat. Er versucht, Jesus deutlich zu machen, der kurz davor noch gesagt hat, niemand ist gut außer Gott, dass er doch irgendwie noch ganz gut ist. Was eigentlich für eine arrogante Behauptung. Aber wenn man das Gesetz so versteht, wie es die Pharisäer getan hatten und auch viele Juden zu der Zeit, ist es theoretisch möglich, diesen zweiten Teil dieses Gebotes einzuhalten. Weil sie hatten für die ganzen Gebote, hatten sie ihre Regeln, wie diese Gebote zu verstehen sind, was damit zusammenhängt und was noch okay ist und was nicht mehr okay ist. Aber was letztendlich sich im Gesamten zeigt, sie hatten häufig das Verständnis, dass das Gesetz eigentlich nur im wörtlichen Sinn zu verstehen ist. Sie verstanden den Sinn hinter den Gesetzen nicht, die Jesus ja später auch in der Bergpredigt erklärt hat, wo er sagte, dass Ehebruch nicht nur anfängt, wenn man mit einer anderen Frau schläft, sondern schon mit lustvollen Blicken. Oder dass Mord nicht die tatsächliche Tat ist, sondern schon in dem Herzen beginnt, wenn man seinem Bruder zornig ist. Aber was spannend ist, Jesus widerspricht ihm hier nicht. Er sagt nicht, schau doch mal hier, schau doch mal da, da hast du das nicht richtig eingehalten. Oder hier hast du das vielleicht oberflächlich eingehalten, aber was waren hier mit deinen Blicken? Oder hast du hier wirklich die Wahrheit gesagt? Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagte er. Geh und verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Erst kam Jesus auf das Gesetz zurück und jetzt kommt er an sein Herz. Er appelliert an das Herz dieses Mannes und zeigt ihm auf, was er wirklich anbetet. Und auch wenn er diesen moralischen Teil des Gesetzes in dem wörtlichen Sinn und oberflächlich vielleicht gehalten hat, wovon ich tatsächlich ausgehe, ist er trotzdem in den Geboten zu Gott gescheitert, dass er nur einen Gott haben soll. Jesus fügt hier nicht noch ein weiteres Gebot zu den 10 Geboten hinzu, so was wie verkauf deinen Reichtum oder sei nicht reich oder spende alles, was du hast. Nein, er verweist letztendlich auf die Grundhaltung des Herzens von diesem Mann. Weil in diesem Herzensthron, da, was er anbetet, ist letztendlich nicht Gott, sondern ist sein Reichtum. Und nicht der Reichtum an sich ist das Problem, dass wir das jetzt nicht falsch verstehen. Wir sehen das auch immer wieder auch in der Bibel, wo Reichtum als Segen beschrieben wird. Oder auch bei Menschen im Alten Testament, wie bei Abraham oder Hiob oder anderen, wo wir sehen, dass sie reich waren und das nicht als schlecht dargeschrieben oder dargestellt wurde. Aber was Jesus hier kritisiert, ist diese Herzenshaltung. Sein Herz hängt an seinem Reichtum und nicht an Gott. Er vertraut seinem Reichtum mehr als Gott. Und so wurde dieser Reichtum zu seinem Gott. Und er geht traurig weg von Jesus, weil er dieses ewige Leben doch so unbedingt erhalten möchte, aber nur, wenn er doch weiterhin so leben kann, wie er es für richtig hält, wie er es für sicher erhält. Er will diesen Reichtum und das Geld und das Vermögen, was er hat, diese Sicherheit, die er sich davon verspricht, mehr als das ewige Leben. Er hat hier vor sich diesen größten Schatz des Universums, Jesus selbst. Und er entscheidet sich für sein Vermögen, für sein Geld, vielleicht für seine Häuser. All das, was ihm nach seinem Tod nichts mehr bringt. Und wenn wir das jetzt so betrachten, dann wirkt das für uns völlig absurd. Wie kann man denn sich nur für so eine dumme Sache entscheiden? Aber wir ticken doch häufig genau gleich. Uns sind doch auch immer wieder andere Dinge wichtiger als Gott selbst. Und wir sind doch selber häufig so wenig bereit, das alles aufzugeben für Gott. Uns ist Geld oft häufiger wichtiger, als wir zugeben wollen. Und auch wenn wir vielleicht jetzt nicht so reich sind wie dieser Mann, gehören wir doch trotzdem in Deutschland im Durchschnitt zu den Top 10% der reichsten Menschen weltweit. Und Jesus spricht nicht umsonst so häufig von Geld. Er weiß die Gefahr, die das mit uns auslösen kann. Aber vielleicht ist es bei dir nicht das Geld. Vielleicht ist Geld für dich gar kein Problem und dir ist das gar nicht wichtig. Vielleicht ist es bei dir die Bequemlichkeit, dass du dich nach einem einfachen, ruhigen, bequemen Leben sehnst, ohne Herausforderung, ohne Verantwortung. Oder du sehnst dich nach Anerkennung und willst immer von allen Menschen bewundert werden, im Zentrum stehen. Vielleicht ist es deine Arbeit, die dir ja so wichtig wird, sogar wichtiger als Gott. Vielleicht sind es Freunde, die einen schlechten Einfluss auf dich haben, schlechte Gewohnheiten oder vielleicht Sünden sogar, in denen du lebst. Oder wie schaut es mit deiner Zeit aus? Wie teilst du dir deine Zeit ein? Und was zeigt sich letztendlich darin, was dir am wichtigsten ist? Und die Frage, die dieser Text ja an uns heute hat: Bist du bereit, das für Jesus aufzugeben? Jesus hat ein paar Verse vor unserem Text auch schon deutlich gemacht. Vielleicht könnt ihr euch an die Predigt von Alex auch noch erinnern, wo Jesus davon sprach, dass wenn uns die Hand zur Sünde verleitet, wir sie abhacken sollen. Oder wenn uns das Auge zur Sünde verleitet, dass wir es ausreißen sollen. Für Jesus ist Sünde nicht irgendwie was Leichtfertiges, mit dem wir spielen können, oder auch Versuchung, nicht was, mit der wir irgendwie leicht umgehen können, sondern Sünde hat Auswirkungen und ist dramatisch. Und es ist egal, welche Sünde das ist. Sünde trennt uns immer von Gott. Und ich bitte dich, denk wirklich darüber nach, wenn du jetzt davon angesprochen wirst und Gott dir Sünde oder Dinge in deinem Leben aufzeigen, ja, die dich verführen oder Dinge, denen du mehr vertraust als Gott, dann sei nicht wie dieser junge Mann, der traurig von Jesus weggeht, sondern gib es auf für Jesus. Nimm dir lieber Paulus als Vorbild. Er schreibt an die Philippa in Philippa 3, Vers 6 und folgende: Dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Also er schreibt quasi von sich wie dieser junge Mann hier. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur Christus soll mein Gewinn sein und in ihm möchte ich gefunden werden. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die, die durch Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und auf Glauben gegründet ist. Wichtig zu verstehen ist auch, dass Jesus diesen Mann mit seiner Aufforderung nicht an diesen Punkt gebracht hätte, dass wenn er jetzt alles verkauft hätte und alles an wohltätige Zwecke oder an Arme gespendet hätte, dass er dadurch gerettet werden hätte können. Es gibt nur diesen einen Weg der Errettung, der Glaube an den Herrn. Aber um gerettet zu werden, musste dieser Mann, und müssen wir auch immer wieder erkennen, dass wir nicht gut sind und dass er und auch wir die Anforderungen, die Gott an uns hat, nicht erfüllen können. Und ich habe mir mal sagen lassen, ich habe keine Erfahrung damit, aber ich habe das immer wieder gehört, dass Kinder normalerweise nicht fragen, was muss ich tun, damit ich was zu essen bekomme? Oder was muss ich tun, damit ich was zum Anziehen bekomme? Oder damit ich hier in deinem Haus mit dir wohnen darf? Kinder sind sich eigentlich bewusst, zumindest bis zu einem gewissen Alter, dass sie völlig abhängig sind von ihren Eltern. Und die Kinder vertrauen ihren Eltern im besten Fall, weil sie wissen, dass sie schwach sind und dass sie die Hilfe von ihren Eltern, die sie lieben, brauchen. Und dieser Mann in diesem Text hier sieht das nicht. Er sieht seine Schwachheit nicht und weiß nicht, dass er Hilfe braucht. Er setzt sein Vertrauen auf sein Tun und seine Sicherheit auf sein Reichtum. Und ich hoffe, das ist jetzt klar geworden, aber ich möchte es nochmal sagen, das ist keine allgemeine Aufforderung an uns jetzt, dass wir alles verkaufen sollen und irgendwo hinspenden sollen, sondern es geht hier wirklich in erster Linie um die Herzenshaltung, die wir haben. Wo hängt unser Herz? Und Jesus macht das auch nochmal deutlich, als er den Jüngern sagt, dass es für Reiche schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, die unmögliche Nachfolge. Vers 23. Da blickte Jesus seinen Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt, aber Jesus wiederholte, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Jesus sagt hier nicht, dass es für Reiche schwer ist. Sagt hier nicht, dass es irgendwie schon geht und dass sie halt ihr Zeug verkaufen müssen oder, keine Ahnung, irgendwie sich anstrengen müssen. Er sagt, dass es unmöglich ist. Und die Jünger waren bestürzt, als Jesus das sagte. Aber um sicher zu gehen, dass die Botschaft ankam, sagt Jesus nochmal, unterstreicht das Ganze auch noch mit diesem bekannten Bild von dem Kamel und dem Nadelöhr. Das größte Tier, was sie wahrscheinlich damals aus dem Alltag kannten und die kleinste Öffnung, die sie sich wahrscheinlich vorstellen konnten. Jesus hat ihnen klar gemacht, das ist unmöglich. Und das kam bei ihnen auch an. Wir lesen Vers 26, da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Die Jünger sahen hier einen Mann, der ja dem Gesetz treu war, der ja danach aus war, die Gebote zu halten, seit seiner Jugend an. Und er hatte dieses ernsthafte Anliegen, das ewige Leben zu bekommen. Und dazu war er auch noch reich, was ja als Segen auch verstanden wurde. Und deswegen war die Schlussfolgerung der Jünger verständlich. Wenn dieser Mann, der doch so vorbildlich ist, der doch so gut nach Gottes Weisungen lebt und auch das irgendwie noch bestätigt wird dadurch, dass er ein Reichtum hat, wenn allein dieser Mann schon nicht gerettet werden kann, wie dann wir, wie dann überhaupt irgendjemand? Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Menschlich gesehen kann niemand gerettet werden. Nicht durch das Einhalten der Gebote und auch nicht durch das Verkaufen von allen Sachen und den Gewinn an Arme spenden. Man kann sich die Rettung nicht erarbeiten und auch nicht verdienen. Gott muss uns ein neues Herz schenken. Und diese Veränderung ist bei Menschen nicht möglich. Das kann nur Gott. Und so ist auch bei diesem Reichen, dass das Geld von dem Thron in seinem Herzen gerissen werden muss und er vor Gott als geistig arm stehen muss. Nur wer wirklich gut ist, der kann in das Reich Gottes kommen. Und genau das hat Jesus, der einzig Gute, getan. Paulus schreibt es an die Philipper an einer anderen Stelle so. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus ist der, der gut ist. Und wir sind es nicht. Aber wenn wir demütig, wie diese Kinder mit leeren Händen, zu unserem Vater kommen, bekommen wir von ihm diesen Status gut durch Jesus. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir uns das erarbeitet haben, sondern weil Jesus der ist, der gut ist. Weil Jesus diesen Gehorsam und das perfekte Leben gelebt hat und sein Leben für uns gegeben hat, weil er die Sünde von uns auf sich genommen hat. Und ja, die Rettung ist für uns nicht möglich. Von niemandem für uns ist das von uns aus möglich. Aber ich sehe ganz viele Beweise, dass Jesus dieses Wunder getan hat und auch weiterhin tut. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bist du wie dieses Kamel, was einst vor dieser Nadelöhr stand und irgendwie da gar nicht durchgepasst hat, aber durch Gottes Wirken dadurch kam. Und das gibt uns doch auch Hoffnung für die ganzen Kamele in unserem Umfeld, für ja, die ganz dicken Kamele, die so fern von Gott scheinen, wo wir uns gar nicht vorstellen können, dass die noch gerettet werden. Wo wir doch dort auch Hoffnung haben, dass Gott dieses Wunder auch dort wirken kann. Und das gibt uns doch Hoffnung und Grund auch weiterhin für die ja, Ungläubigen, unseren Familien, unsere Freunde, die Jesus nicht kennen, Arbeitskollegen, Kinder oder Ehepartner, weiterhin zu beten und da nicht nachlässig zu werden. Kommen wir zum dritten und zum letzten Punkt. Lohnenswerte Nachfolge. Da sagte Petrus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Da haben wir wieder Petrus. Ich weiß nicht, ob Petrus euch schon ein bisschen bekannter ist. Petrus ist immer wieder der, der als Fürsprecher der Zwölf irgendwie so den ersten Schritt macht. Und auch hier wieder, nach der Botschaft von Jesus, macht er den ersten Schritt und sagt, Jesus, wir haben doch alles hinter uns gelassen und sind dir nachgefolgt. Quasi so nach dem Motto, was haben wir denn jetzt davon? Und Jesus kündigte bis dahin den Jüngern schon zweimal an, dass er ausgeliefert und getötet wird. Dass er auf diese Erde kam, alles zurücklässt im Himmel und dieses perfekte Leben lebt und sein perfektes Leben für uns lässt. Und die Frage, die von Petrus kommt, ist quasi, was haben wir denn jetzt davon? Dass wir alles zurückgelassen haben und dir nachgefolgt sind. Und wenn man das so ein bisschen versinnbildlicht, dann ist das irgendwie komplett absurd. Also wir können uns das so vorstellen, wie wir sitzen in so einem brennenden Haus und über uns brechen schon die Balken zusammen und das ist eigentlich unser sicherer Tod. Und dann kommt ein Feuerwehrmann. Unter Einsatz seines Lebens holt er uns da raus aus diesem Haus. Und als er uns da gerade rausbringt, fragen wir ihn so, du, ich habe da jetzt alles hinter mir gelassen, also mein ganzes Hab und Gut, das ist jetzt alles in diesem Haus. Was habe ich jetzt davon, dass du mich jetzt hier aus dem Haus rausrettest? Und ich glaube, das versinnbildlicht das, wie absurd das eigentlich ist. Und es ist leicht, jetzt hier auf Petrus rumzuhacken, weil er der ist, der ehrlich ist mit seiner Frage oder mit seiner impliziten Frage. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich bin froh, dass Petrus das gesagt hat und dass er diese Frage in der Form gestellt hat. Weil ich mir selber auch immer wieder diese Frage gestellt habe, wenn man damit konfrontiert wird, wie das Leben von anderen aussieht, die ihr Leben auf Komfort oder Bequemlichkeit gesetzt haben und so ein leichtes und einfaches Leben führen. Und dann schaut man auf sein Leben und dann kommt auch schon mal die Frage, lohnt sich das alles? Lohnt sich das wirklich? Aber das Schöne ist, Petrus wird hier nicht von Jesus verurteilt und auch wir nicht. Jesus hält hier keine Standpauke. Petrus, komm mal runter. Weißt du eigentlich, was ich alles für dich getan habe? Jesus ist anders. Ich versichere euch, erwidert Jesus, jeder, der wegen mir oder der Heilsbotschaft Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kind oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus macht deutlich, dass die Nachfolge einen Lohn hat. Oder besser gesagt, einen zweifachen Lohn. Ein Lohn in dieser Zeit, also auf der Erde, und ein Lohn in der zukünftigen Zeit, nach dem Tod. Und hier zeigt sich ein theologisches Grundverständnis, was wir immer wieder in der Bibel sehen, von diesem schon jetzt und noch nicht. Wir haben schon jetzt einen Lohn, aber noch nicht den vollkommenen. Wir erleben jetzt schon Segnungen von dem Reich Gottes, auch wenn wir noch nicht vollends da sind. Und Jesus spricht hier von hundertfachen Segnungen in Häusern, Familien und Äcker. Aber Jesus verkündet hier kein Wohlstandsevangelium nach dem Motto, gib Gott 100 Euro und bekomm 10.000 zurück. Das widerspricht nicht nur dem, was wir erleben, oder habt ihr schon mal einen Christen gesehen mit 100 Eltern, 100 Häusern und 100 Äckern? Also ich nicht. Sondern es widerspricht auch dem gesamten Text, wo Jesus Reichtum als Hindernis für das Reich Gottes darstellt und die Problematik, die unser Herz damit hat. Also was heißt es? Und wenn wir über unseren Tellerrand in die Welt hinausschauen, dann hören wir immer wieder, gerade von Christen in der islamischen Welt, dass sie von ihren Familien ausgestoßen wurden, verfolgt werden oder sogar getötet werden, weil sie sich zu Jesus bekehrt haben. Sie haben wirklich alles hinter sich gelassen. Und ich weiß nicht, ob du aus einer christlichen Familie kommst oder ob du auch Menschen in deiner Familie hast, die den Rücken zugekehrt haben, weil du jetzt zu Jesus gehörst. Und genau da sagt Jesus, dass du dort hundertfach beschenkt wirst. Und ich hoffe, dass das bei dir auch so ist und dass du das auch hier in der Gemeinde erleben darfst. Dass du hier Menschen hast, die dich lieben, deine Geschwister. Dass du Menschen hast, die hier im Glauben vorangehen, wie ein Vater und eine Mutter dich anleiten. Dass du offene Türen erleben darfst, da wo du Hilfe brauchst, da wo du ein offenes Ohr brauchst oder ein Dach über dem Kopf. Aber Jesus macht auch deutlich, dass das hier noch nicht das Paradies ist. Es gibt noch Verfolgung, es gibt noch Anfechtung. Und das erleben wir vielleicht gerade noch nicht in dem ganzen Ausmaß, wie es sein kann. Aber Christen in der ganzen Welt erleben das tagtäglich, werden verfolgt, gefoltert, getötet, weil sie Jesus nachfolgen. Und was ich da immer wieder bemerkenswert finde, ich weiß nicht, ob ihr diese Berichte kennt, aber wo man von ein paar Christen dort immer wieder hört, dass sie dankbar sind. Dass sie dankbar sind, dass sie für Jesus leiden dürfen. Und all das mit diesen ganzen Anfechtungen und Verfolgungen und diesen teilweisen Segnungen, die wir hier auch schon haben, das zieht alles letztendlich auf das ewige Leben hin. Das ewige Leben, wo es dann wirklich perfekt ist. Das ewige Leben in der Vollkommenheit bei Gott, wahre Gemeinschaft mit ihm. Und dazu hängt Jesus noch an, in Vers 31, aber viele, die jetzt die Großen sein werden, werden dann die Geringsten sein. Und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Die, die wir vielleicht jetzt bewundern, weil sie so ein schönes Leben haben, weil sie so ein bequemes Leben haben, weil es ihnen hier gerade so gut geht, werden dann vielleicht die Letzten sein. Und die, die alles für Jesus aufgegeben haben, die wir vielleicht gar nicht wirklich beachten, werden da einen großen Schatz haben. Was lernen wir also aus diesem Text für uns? Ich glaube, man kann diesen ganzen Text zusammenfassen, indem das Nachfolge nur durch Gottes Wirken möglich ist. Einiges kostet, aber sich noch umso mehr lohnt. Ja, lasst uns doch immer wieder da uns die Frage stellen, was hält uns ab, Jesus ganz nachzufolgen? Was hält uns ab, was wir nicht aufgeben wollen? Und lasst uns das doch aufgeben und erleben, wie Jesus wirklich alles ist, was wir brauchen. Ich finde diesen Satz so treffend, den Corrie ten Boom mal gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie hat sich mit ihrer Familie dafür eingesetzt in der NS-Zeit, dass Juden versteckt wurden. Und das kam dann irgendwann raus und dann kamen sie und auch der Rest ihrer Familie ins KZ. Sie kam dann später durch ein bürokratisches Missgeschick letztendlich frei und formuliert es dann so: Wenn Jesus alles ist, was du hast, erkennst du, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Wenn Jesus alles ist, was du hast, erkennst du, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Amen.